Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Mögen Sie Höhlen? Höhlen? Im Urlaub, da waren wir mit der Familie in Kroatien im Urlaub und haben verschiedene Höhlen besichtigt. Istrien ist bekannt für seine zahlreichen unterirdischen Gänge, kleinere und größere, mit Stalagmiten und Stalaktiten. Einige sind touristisch erschlossen, ausgebaut. In eine Höhle fuhren wir sogar per Slackline. In einer anderen entdeckten wir Menschenfische. Kennen Sie Menschenfische? Winzig kleine Tierchen, Hautfarben, ohne Augen und Pigmente, Amphibien. Daher ihr Namen, Menschenfische. Höhlen, Sie merken es vielleicht, begeistern mich. Bei spärlicher Beleuchtung über Steine klettern und sich durch enge Spalten quetschen. Entdecken, was es in einer Höhle noch so alles gibt. Mir macht das auch im fortgeschrittenen Alter immer noch Spaß. Höhlen aber bergen auch Gefahren. Vor allem Höhlen, die erst noch richtig erforscht werden müssen. Höhlenforscher gehen dabei manchmal Risiken ein. Erst im September musste wieder ein Höhlenforscher aus über 1000 Meter Tiefe gerettet werden, nach einigen Tagen. Es war eine anspruchsvolle, eine herausfordernde Rettungsaktion. Mich faszinieren Höhlen. Andere bekommen vielleicht ein klammes Gefühl bei diesem Wort. Eine enge Höhle kann beklemmen, wenn man sich nicht richtig aufrichten kann. Wieder andere verbinden Höhlen mit Höhlenerfahrungen, wenn einem die Platzangst überkommt, einem die Decke auf den Kopf zu fallen droht, ich keinen Ausweg mehr sehe, weil mein Weg verbaut ist, ich mir einsam und verlassen vorkomme in meinem finsteren, dunklen Loch. Wie geht es Ihnen mit Höhlen? Kennen Sie Höhlenzeiten, Höhlenerfahrungen, schöne wie weniger schöne? Im Predigtext für den heutigen Sonntag, da geht es im übertragenen Sinne auch um Höhlenerfahrungen. Jakobus, aus dessen Brief unser Text stammt, kennt Höhlenzeiten, Höhlenerfahrungen und er gibt Hilfestellungen für solche Zeiten. Ich lese uns Gottes Wort aus Jakobus 5, die Verse 13 bis 16. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jesus Christus, das ist dein Wort für uns jetzt in diesem Gottesdienst. Lass uns dich jetzt hören. Amen. Jakobus spricht hier von unterschiedlichen Höhlenerfahrungen. Er thematisiert vier Lebenssituationen und für alle vier Lebenssituationen, da ermutigt er, bete, bete. Jakobus motiviert uns zum Gebet. Ist Ihnen aufgefallen, wie oft hier in diesem kurzen Text das Wort beten oder ein Wort aus dem Wortfeld beten vorkommt? Ich habe sechs Formulierungen gezählt. Dabei spricht Jakobus nicht nur in diesem Abschnitt gegen Ende seines Briefes vom Gebet. Er hatte seinen Brief schon mit Ausführungen zum Gebet begonnen. Ganz zu Anfang, da schreibt er: Bitte Gott und dir wird gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Ganz egal, wie es uns geht, Jakobus empfiehlt uns, bete. Machen Sie Schweres durch, dann beten Sie. Beschäftigt Sie etwas und Sie wissen nicht mehr weiter, dann breiten Sie es vor Gott doch aus. Nehmen Sie Gott mit hinein in Ihre Situation. Freuen Sie sich, sind Sie glücklich, dann loben und danken Sie Gott doch dafür. Freuen Sie sich über etwas. Warum nicht mit einem Lied auf den Lippen durch den Tag zum summen, es vor mich her summen oder zusammen mit anderen singen? Freuen wir uns nicht ohne Gott, sondern mit Gott. Not lehrt beten, so sagt es ein altes Sprichwort. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob dieses Wort stimmt. Übe ich das Beten nicht in guten Momenten ein? Kann es sein, dass mir in schweren Momenten die Worte fehlen, ich nicht beten kann, es verlernt habe? Beten ist nicht nur etwas für trübe Zeiten. Das Gebet ist ein Reden mit Gott in allen Lebenslagen. Gebet nährt und begleitet Glauben. Es ist ein Ausdruck meiner Beziehung zu Gott. Und eine Übung meiner Beziehung zu Gott. Es vermittelt den Zugang zu den guten und vollkommenen Gaben Gottes, die Gott gerne gibt. Beten. Ich spreche mit dem Vater im Himmel über Freude und Leid, über das, was mir in meinem Leben gefällt und mit dem ich kämpfe, und teile es mit ihm. Bete, das ist der erste Schritt, den uns Jakobus führen will. Doch jetzt gibt es auch Situationen, in denen es uns die Sprache verschleckt, auch die Gebetssprache. Es gibt Momente, in denen es gut ist, dass ich nicht alleine beten muss, dass andere mit mir beten, dass andere für mich beten. Mitbeter und Fürbeter sind eine gute Sache. Jetzt kann man, wie es ein Studienfreund einmal formulierte, unter dem Vorzeichen Gebetsanliegen zusammen auch tratschen. Gebetsanliegen als Chance, über andere zu sprechen, ja, das gibt es. Und dennoch ist das Miteinander beten und füreinander beten etwas ganz Wertvolles, etwas Wesentliches für eine Gemeinde. In unserer Gemeinde, da gibt es darum hier auf der Henzolzhöhe verschiedene Gebetskreise. Gerne nehmen wir Gebetsanliegen mit auf. Wenn Sie möchten, erhalten Sie am Ausgang so einen kleinen Zettel hinten bei Melanie Stadelbauer, um ein Gebetsanliegen draufzuschreiben und es draußen dann in unseren Briefkasten zu werfen. Dann beten wir das nächste Mal für Sie, ohne groß darüber zu sprechen. Unsere Mitarbeiter des Besuchsdienstes besuchen Sie gerne und beten dann auch mit Ihnen. Teilen Sie uns mit, wenn Sie selber oder jemand anders sich über einen Besuch freuen. Und auch persönlich beten hier bei uns viele untereinander, füreinander. Das macht Gemeinde Jesu aus. Christen sind Mitbeter. Christen sind Fürbeter. Jakobus ist diese Gebetsgemeinschaft wichtig. In unserem Text, da setzt er immer wieder den Einzelnen mit der Gemeinschaft in Beziehung. Der Einzelne, der leidet oder krank ist, soll Gemeinschaft erfahren. Das wird besonders deutlich beim Gebet und der Salbung für den Kranken. Vers 14 und 15. Können wir es nochmal einblenden? Ach, ist ja uns gerade nicht da. Danke. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Jakobus setzt hier den Einzelnen mit der Gemeinschaft wechselseitig in Beziehung. Zweimal schreibt er vom Einander, bekennt einander die Sünden, betet füreinander, sodass ihr geheilt werdet. Zu Beginn des Verses, da steht die Situation eines Einzelnen, da ist jemand krank. Da ist ein einzelnes Gemeindeglied krank und kann deshalb nicht am Gottesdienst, am Gemeindeleben teilnehmen. Aber sofort relativiert das Jakobus, indem er ergänzt durch mit den zwei kleinen Wörtern unter euch. Ist jemand krank? Unter euch. Wer krank ist, der ist nicht für sich alleine krank. Nein, er ist ein Kranker unter anderen, ein Kranker unter der Gemeinde, unter euch. Darum steht am Ende des Verses auch eine Zielvorgabe für die Gemeinde. Die ganze Gemeinde wird gesund, sodass ihr gesund geheilt werdet. Also nicht einer allein ist gesund, sondern die Gemeinde insgesamt. Und der Weg dahin führt durch wechselseitige Beziehungen, wechselseitige Beziehungsaufnahme. Der Kranke ruft die Ältesten, die Gemeindeverantwortlichen zu sich. Und so bleibt die Gemeinschaft bestehen. Und die beten dann für den Kranken und salben ihn im Namen des Herrn. Und so wird eine gemeinschaftliche Beziehung zu Gott erfahrbar, sichtbar, hörbar, ja auch fühlbar. Wir heute denken Krankheit meistens individuell. Jakobus denkt hier Gemeinschaft, denkt hier Krankheit von der Gemeinschaft her. Jakobus will den Kranken innerhalb der Gemeinde bewahren und der Kranke soll das auch erleben. Erfahren kranke Gemeindeglieder Gemeinschaft, dann finden sie Trost und Hilfe. Denn alleine kann keiner am Glauben dranbleiben. Aber auch die Gemeinschaft wächst und reift dadurch. Nach meinem Theologiestudium, da machte ich ja ein Praktikum in einer amerikanischen Gemeinde an der Ostküste der USA. Jetzt war ich in der Schule in Englisch nicht so richtig gut und so war die Verständigung für mich eine bleibende Herausforderung. Und ich lernte in diesen 3-4 Monaten so manches. Und bei der Begrüßung, da fragten die Amerikaner, ist das noch gut in Erinnerung? Meistens, how you are doing, how you are doing. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der Aussprache stimmt, aber auf Deutsch so viel, wie geht's? Und weil ich nicht wusste, dass das so eine typische Begrüßungsfloskel war, fing ich anfangs immer an zu erzählen und war dann völlig überrascht, dass den anderen das gar nicht so groß interessierte, gar nicht so im Detail wissen wollte. Wie geht's? Auch im Deutschen eine Standardfrage des Smalltalks. Aber warum nicht diese Standardfrage durchbrechen und eine ehrliche Frage geben, wenn ich so gefragt werde? Mir geht's gerade nicht so gut. Du, da ist etwas, das mich plagt. Könntest du für mich beten? Bitte denke nicht nur an mich. Nein, bete für mich. Bete mit mir. Füreinander beten und miteinander beten, das ist der zweite Schritt, den Gottes Wort heute Morgen mit uns geht. Und ein dritter, Heilung erfahren. Heilung erfahren. Jakobus spricht in unserem Text ganz konkret von Heilung. Heilung hat für ihn zwei Aspekte. Jakobus spricht vom Heilwerden angesichts von Krankheit. Er spricht aber auch von Heilwerden angesichts von Sünde und Schuld. Beides verbindet schon Jesus. Wir haben davon vorhin in der Schriftlesung gehört. Da bringen 4 Leute einen kranken Freund, einen gelähmten Freund, der nicht mehr gehen kann, zu Jesus. Sie legen ihn Jesus vor die Füße, auf uns heute übertragen. Sie beten für ihn. Wir bringen heute jemanden zu Jesus, indem wir für ihn beten. Diese 4 stellen also diesen Kranken in die Gegenwart von Jesus. Und Jesus, vielleicht haben Sie es noch im Ohr, Jesus vergibt dem Mann zunächst seine Sünde. Das, was dem Mann fehlt, was die 4 Freunde wahrscheinlich denken, ist völlig offenbar. Man sieht es ganz klar, dieser Mann kann nicht mehr gehen. Aber Jesus vergibt ihm zunächst die Sünde, zuerst die Sünde. Erst auf Nachfrage der Umstehenden, auf Widerspruch der Umstehenden heilt er ihn dann auch körperlich. Vermutlich ist Jakobus diese Begebenheit präsent, als er schreibt, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das Wort, das unsere Luther-Übersetzung hier mit gesund werden wiedergibt, kann beides bedeuten, das körperliche Heilwerden wie auch das geistliche Heilwerden im Sinne von Vergebung erfahren. Dasselbe Bedeutungsspektrum hat das Wort helfen in Vers 15. Jakobus gebraucht es in allen anderen Stellen in seinem Brief, im Blick auf das Heilwerden, im Blick auf die Rettung im Gericht. Öl, mit dem die Ältesten den Kranken salben sollen, ist biblisch einerseits ein Medikament und andererseits ein Zeichen, ein Symbol für den Frieden mit Gott, den Jesus bringt. Jakobus denkt hier also an beides, an körperliches Heilwerden und an geistliches Heilwerden. Heil ist für ihn nicht nur und auch nicht allein Heilung. Er versteht Heil viel umfassender als körperlich. Darum behandelt Jakobus auch das Thema Krankheit und Gebet. Das Thema Krankheit und Heilung nicht ohne das Thema Vergebung. Auch Sünde und Schuld isolieren und machen einsam. Wird Sünde vor einem anderen bekannt, spricht der andere die Vergebung Gottes zu, dann wird der Sünder nicht isoliert. Und Sünder sind wir alle, auch wir Christen. Vergebung brauchen wir alle, ob krank oder gesund. Und so zählt Jakobus auf ein umfassendes Heilwerden der ganzen Gemeinde. Dieses Heilwerden hat für Jakobus eine klare körperliche Dimension. Jakobus rechnet ganz konkret mit Gottes gnädiger Hilfe. Wo immer Gläubige vertrauensvoll beten, da wird der Herr eingreifen und heilen. So wie Jesus damals Menschen durch sein Wort heilte, so heilt er auch heute. Und wo Menschen die Hand in seinem Namen aufgelegt werden, da streckt Jesus ihnen selber die Hand entgegen, um sie aufzurichten. Denn wo Jesus ist, da geschieht etwas, so oder so, wie er will. Jakobus schreibt, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Was heißt das jetzt konkret? Das dürfen wir getrost seinem Willen und seiner Liebe überlassen. Seine Hilfe kann in der wunderbaren Heilung bestehen, wie wir vorhin miteinander gesungen haben. Seine Hilfe kann aber auch im Durchtragen und Durchbringen bestehen, indem Jesus uns bei sich hält und im Glauben und uns dann, wenn wir vor ihm stehen, im Gericht freispricht. Der Herr kann uns körperlich gesund machen oder uns seelisch aufrichten, trotz bleibender Krankheit. Heil werden wir letztlich aber nur dann, wenn uns unsere Schuld vergeben ist. Bekennt also einander eure Sünden, gibt uns Jakobus mit. Der Apostel spricht hier von dem, was wir heute Seelsorge oder Beichte nennen. Es kann für unseren Glauben hilfreich sein, Schuld auch vor einem anderen Christen auszusprechen, und dann spricht der mir im Namen Gottes die Vergebung zu. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu in seinem Buch Gemeinsames Leben: Es kann sein, dass Christen trotz aller Gemeinschaft allein gelassen bleiben, weil sie zwar als Gläubige, als Fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selber und vor der Gemeinschaft verbergen. In Seelsorge und Beichte, da dürfen wir Sünder sein. Bonhoeffer fährt fort: Die Beichte ist kein Gesetz, sondern sie ist ein Angebot göttlicher Hilfe für den Sünder. Sie steht in der Freiheit eines Christen. Sie ist eine Hilfe, die Gott anbietet. Mögen Sie Höhlen? Kennen Sie Höhlenerfahrungen? Ganz unabhängig davon, ob wir Höhlen mögen. Ich glaube, Höhlenerfahrungen kennen wir alle. Sie gehören zu unserem Leben. Keiner von uns muss diese Zeiten alleine meistern. Jesus ist an unserer Seite. Im Gebet ist er ansprechbar. Im Kontakt mit ihm, da werden wir heil, körperlich, so wie es Jesus in seiner Liebe will. Garantiert aber im Blick auf unsere Gottesbeziehung, wenn unser Glaube einzugehen droht angesichts von Leid und Krankheit, von Sünde und Schuld oder auch anderem Schweren, dann werden wir daran erinnert. Wir sind nicht alleine unterwegs. Unser Herr geht mit, aber da sind auch Glaubensgeschwister, die mit uns unterwegs sind. Und Jesus gebraucht sie immer wieder, um durch sie an uns zu handeln. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.